Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Lass mal.
Politik und
Gesellschaft
von und für Jugendliche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Max ist uns heute aus Bayern zugeschaltet, deshalb kann er sich manchmal etwas anders anhören als gewohnt. Heute wollen wir uns einem Thema widmen, was in der letzten Zeit medial etwas in den Hintergrund gerückt ist, was wir aber eigentlich in den Vordergrund stellen sollten. Es ist der Klimawandel.
Genau, das Thema der heutigen Folge ist Lass mal. Ja, lass mal was? Lass mal Klimaschutz.
Heute sprechen wir mit Frau Andrea Amri-Henkel, eine promovierte Nachhaltigkeitswissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeitspolitik, Mobilitätswende und soziale Ungleichheit. Sie hat am Klimaschutzgesetz mitgearbeitet und wir wollen wissen, wie es dazu kam und welche Rolle Sie in dieser Erstellung hatten.
Ja, danke erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Also ich habe am Klimaschutzkonzept mitgearbeitet. Das ist ja quasi, man kann sagen, der praktische Umsetzungsleitfaden, der aus dem Klimaschutzgesetz dann resultiert oder auch vom Klimaschutzgesetz her vorgeschrieben ist. Im Klimaschutzgesetz sind ja feste Zielsetzungen enthalten, also zum Beispiel, dass das Saarland bis 2030 65% CO2 reduzieren möchte. Und im Klimaschutzkonzept haben wir dann eben Maßnahmen beschrieben, wie das vonstatten gehen kann oder wie das funktionieren kann in den einzelnen Sektoren. Und zustande kam das einfach dadurch, dass das Umweltministerium eben an diesem Gesetz natürlich mitgearbeitet hat, federführend ist, dann dementsprechend auch in der Umsetzung. Und dann wurde ein Auftrag ausgeschrieben für die Erarbeitung von einem Klimaschutzkonzept, wo sich Forschungsinstitute bewerben konnten. Wir haben uns da als ICES, also Instituts für Zukunftsenergie und Stoffstromsysteme, kleines Forschungsinstitut in Saarbrücken, darauf beworben und haben dann den Zuschlag erhalten. Und dementsprechend war ich dann für den Sektor Mobilität zuständig.
Wie muss man sich das vorstellen, die Erstellung eines solchen Konzepts? Wie läuft das ab? Nehmen Sie uns gerne mal mit in diesen, ja, in den Ablauf.
Ja, genau. Also das war ein sehr aufwendiger und auch langwieriger Prozess, was natürlich auch mit den Prozessen demokratischer Entscheidungsfindung einhergeht. Also zunächst mal hatten wir natürlich Vorgaben auch aus dem Ministerium und aus der interministeriellen Abstimmung, wo dann klar war, das sollte die Zeitschiene sein, das und das sind die Formate, mit denen wir arbeiten. Und dann haben wir erstmal in den einzelnen Sektoren relativ frei geguckt, was wären für Maßnahmen möglich, um Klima, um THG-Emissionen zu reduzieren. Wie könnte man die gestalten? Wie könnte man die umsetzen? Dann haben wir das mit den einzelnen Fachreferaten zunächst diskutiert aus den verschiedenen Ministerien. Da haben dann sich natürlich die ReferentInnen beteiligt. Und dann gab es einen Beteiligungsprozess mit Vereinen, mit NGOs, mit allen möglichen Interessensvertretungen aus dem Saarland, wo wir dann so eine Art partizipativen Workshop gemacht haben, diese Maßnahmen nochmal überarbeitet haben und im Hinblick auf die Vorschläge dann eben optimiert haben. Dann ging das eben nochmal in die Überarbeitung. Dann gab es eine vorläufige Endversion, die dann in die interministerielle Abstimmung ging. Und dann gab es eine Veröffentlichung des ersten Entwurfs. Und daraufhin gab es dann nochmal einen großen Beteiligungsprozess in der Öffentlichkeit, wo dann die zuständigen Fachministerien, also vor allem das Umweltministerium, in die Landkreise gegangen sind und dort tatsächlich mit den Bürgern vor Ort nochmal diskutiert haben, wie man die einzelnen Maßnahmen verbessern kann. Und daraufhin wurde das Ganze dann nochmal optimiert.
Also es scheint ein sehr, sehr komplexer Prozess zu sein, das zu erstellen. Das Ziel, über das wir auch gleich nochmal sprechen möchten, bis 2030, dass das Saarland seine Emissionen um 65% zurückstellen soll, das war ja schon gegeben und das Konzept sollte dann sozusagen nur die Maßnahmen vorstellen, um dahin zu kommen, oder?
Genau, darum ging es. Wobei man muss dazu sagen, dass zunächst ja das Klimaschutzgesetz ein Ziel gesetzt hat von 55%. Und dann kamen neue Emissionsdaten im Saarland raus und dann hatten wir diesen ganzen Diskussionsprozess in der Öffentlichkeit auch um fehlerhafte Emissionsdaten. Und es hat sich dann herausgestellt, dass tatsächlich die Treibhausgasemissionen im Saarland schon wesentlich geringer sind, als man ursprünglich gedacht hat. Und dann konnte eben das Klimaschutzgesetz nochmal angepasst werden und ist dann eben, die Ziele sind nochmal ambitionierter formuliert worden und gingen dann auf die 65% in 2030 nochmal hoch. Genau, und das Klimaschutzkonzept ist halt die praktische Umsetzung dafür.
Sie und ihr habt es gerade schon angesprochen, das saarländische Klimaschutzgesetz, wenn wir das vielleicht noch einmal einleiten wollen bzw. zusammenfassen wollen. Das Ziel sind bis 2030 65% weniger CO2 im Vergleich zu 1990. Die ursprüngliche Anpassung wurde ja angehoben von 55 auf 65%, wie Sie es ja gerade erklärt haben, Frau Amri-Henkel. Und grundsätzlich oder buchstäblich war da die Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen wichtig. So gab es Beteiligungsforen in allen Landkreisen im Saarland und eben auch Stimmen aus verschiedenen Umweltausschüssen, in denen über 100 Vereine und Verbände eingebunden wurden. Meine Frage an Sie, Frau Amri-Henkel, wie wurden diese Vereine ausgewählt und welche Rolle spielten denn diese konkret?
Ja, gerne. Also das wurde für jeden Sektor einzeln gemacht. Also man hat für jeden Sektor erstmal einzeln geschaut, was sind die relevanten AkteurInnen im Saarland, welche Vereine gibt es in dem Bereich, und die wurden dann eben in diesem ersten Partizipationsprozess schon eingebunden und kamen dann auf die in die ExpertInnenrunden, auf den Fachworkshops dazu. Und in der zweiten Runde im Rahmen dieses öffentlichen Beteiligungsverfahrens hatte aber wirklich nochmal jeder Verein sozusagen, da gab es überhaupt keine Vorauswahl oder so, da konnte jeder Verein öffentlich dann auch nochmal eine Stellungnahme einreichen und dementsprechend auch nochmal Anpassungswünsche eingeben. Also da gab es dann wirklich überhaupt gar keine Vorauswahl mehr durch die Ministerien.
Ja, wenn wir mal kurz über die Finanzierung sprechen wollen, wir sprechen hier von 1,5 Milliarden Euro, die größtenteils aus dem Transformationsfonds kommen sollen. Und das Maßnahmenbündel umfasst ja insgesamt 45 Maßnahmen für den Klimaschutz und 17 Maßnahmen für Klimafolgenanpassung. Was ist da der genaue Unterschied und welche Maßnahmen sind das genau?
Also diese 45 Maßnahmenbündel beziehen sich sozusagen auf alle Sektoren, die es im Klimaschutz gibt. Das ist halt zum einen Mobilität, da geht es um die gesamte Mobilitätswende in allen Bereichen. Es ist Energiewirtschaft, also die Steigerung von erneuerbaren Energien. Dann Industrie, das ist halt ein ganz wichtiger und großer Bereich im Saarland, weil da geht es um die Stahlindustrie. Das ist auch tatsächlich der Sektor, in den wahrscheinlich das meiste Geld fließen wird, weil hier einfach das Reduktionspotenzial enorm ist und die Stahlindustrie einen sehr hohen Anteil an den Emissionen im Saarland hat. Dann ist es auch Landwirtschaft, also und Landnutzung und Abfallwirtschaft. Und das sind diese ganzen Sektoren, auf die sich dann die Maßnahmenbündel beziehen. Das heißt, so einfach lässt sich das gar nicht beantworten, weil die Maßnahmen wirklich sehr, sehr vielfältig sind und sich dann je nach Sektor natürlich auch unterscheiden. Und in der Klimaanpassung, also in diesen Klimaschutzmaßnahmen, geht es natürlich in erster Linie darum, Emissionen zu reduzieren, Klimawandel zu vermeiden, zu verhindern, weitestgehend, oder auch ein klimafreundliches Leben zu ermöglichen, Strukturen für ein klimafreundliches Leben zu schaffen. Und im Sektor Klimaanpassung geht es natürlich eher darum, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen, wobei das teilweise auch einhergeht. Also es kann zum Beispiel auch sein, dass eine Klimaanpassungsmaßnahme, die zum Beispiel mit Begrünung zu tun hat und dadurch Hitze in Innenstädten reduziert, dass es gleichzeitig auch eine Maßnahme ist, die zur Emissionsreduktion beiträgt. Aber das ist natürlich trotzdem eine andere Zieldimension, also sich einfach an den Klimawandel anzupassen.
Ja, Sie haben es schon angesprochen, dass man sich eben auch anpassen muss mit dem Klimawandel, weil er ja schon ziemlich fortgeschritten ist aktuell und man natürlich auch seine Auswirkungen schon sehen kann. Zum Beispiel im letzten Jahr im Saarland gab es ja das Hochwasser. Inwiefern wird denn das Saarland jetzt insbesondere auch in Zukunft betroffen sein von den Folgen des Klimawandels?
Ja, also das Saarland wird natürlich wie jedes andere Bundesland auch von den Folgen des Klimawandels betroffen sein. Das hat ganz vielfältige Auswirkungen. Zum einen durch die Steigerung natürlich der Temperaturen und wir haben ja auch zum Teil Orte, die zu den heißesten Orten in Deutschland gehören, zum Beispiel Burbach, also als Stadtteil von Saarbrücken, wo sich aufgrund der Tallage der Saar einfach die Hitze sehr staut, gehört regelmäßig zu den heißesten Orten in Deutschland. Und hier gerade sehr haben wir auch eine sehr ungleiche Einkommensverteilung. Das heißt, wir haben hier besonders arme Menschen, die halt auch vom Klimawandel betroffen sind in Saarbrücken. Aber das ist jetzt nur eine Folge davon. Wir haben natürlich insgesamt durch die höheren Temperaturen auch verstärkte Gesundheitsrisiken. Zum einen durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch durch zum Beispiel wärmere Oberflächengewässer, die einfach eine Auswirkung haben auf die Ökosysteme im Wasser und dadurch auch auf Krankheitserreger, die sich zum Beispiel da vermehren können oder auch Brutplätzen für invasive Arten, wie zum Beispiel die Tigermücke darstellen. Das wird einfach in den nächsten Jahren ein sehr großes Problem noch sein, dass hier auch Krankheiten entstehen werden, die halt in diesen Breitengraden davor eher kein Problem dargestellt haben. Und dann ist natürlich auch generell das Thema Extremwetterereignisse, also entweder sehr starke Niederschläge über einen kurzen Zeitraum oder auch kaum Niederschläge über einen längeren Zeitraum. Das heißt, dieses Hin- und Herspringen zwischen Dürren oder dann wieder zu viel Niederschlag, Überflutung, was einfach auch zum Beispiel die Wälder extrem beansprucht und extrem unter Stress setzt, weshalb die halt auch nicht mehr in einem sehr guten Zustand sind. Aber was auch Folgen hat für Ernteausfälle, für die Landwirtschaft. Also wir haben hier wirklich sehr vielfältige Folgen, die wir auch durch den Klimawandel sehen werden.
Ja, Sie haben jetzt schon tatsächlich viel angesprochen, worauf wir nachher noch zu sprechen kommen wollten. Einmal den grünen Stahl im Saarland und dann einmal auch den Vergleich mit anderen Bundesländern. Ich würde mal sagen, wir steigen als erstes mal ein mit dem Vergleich zu anderen Bundesländern. Wie würden Sie denn die Ziele des saarländischen Klimaschutzgesetzes im Vergleich zu den anderen Bundesländern bewerten? Wenn wir jetzt mal unsere Nachbarn, die Rheinland-Pfälzer, als Vergleich nehmen, die haben sich als Ziel gesetzt, bis 2035 komplett klimaneutral zu werden. Inwiefern oder weshalb ist das Ziel im Saarland dann nur eine Reduzierung um 65%?
Ja, also da muss man dazu sagen, die Ziele im Saarland entsprechen jetzt den Bundeszielen, was zumindest ein Fortschritt auch ist gegenüber den Zielen, wie sie eben in dem alten Klimaschutzgesetz waren. Und wir haben natürlich auch andere Voraussetzungen als in Rheinland-Pfalz, eben durch teilweise auch immer noch die Kohlekraftwerke, die halt durch das Quellprinzip hier im Saarland anfallen, obwohl sie vielleicht auch Strom in anderen Bundesländern bereitstellen und dann eben den hohen Anteil an der Stahlindustrie, die halt einfach einen sehr hohen Anteil an den Emissionen hat. Das ist in dem Fall in Rheinland-Pfalz auch nicht so unbedingt der Fall. Also da ist halt die Vergleichbarkeit so ein bisschen schwierig. Im Allgemeinen muss man sagen, bewegt sich das Saarland da eher, also in guter Gesellschaft, sage ich mal, da andere Bundesländer eben sich auch ähnliche Ziele gesetzt haben. Und ich denke auch, dass es hier wirklich drauf ankommt, dass die Maßnahmen jetzt auch konsequent verfolgt werden und dass die Maßnahmen, die man sich jetzt vorgenommen hat, dass die wirklich auch konsequent umgesetzt werden und dass man eben auch guckt, wo sind die lokalen Herausforderungen, zum Beispiel auch in der Mobilität und wie kann man das angehen und das dann auch engagiert umsetzt.
Das Saarland ist ja relativ klein. Würden Sie sagen, dass das Saarland als kleinstes Bundesland überhaupt etwas bewirken kann?
Ja, na klar. Also mit der Argumentation, die gibt es ja auch in Bezug auf Deutschland. Da wird ja auch immer gesagt, Deutschland macht nur 2% der Emissionen global aus und wir können hier ja gar nichts bewirken. Dann sollten wir es lieber gleich lassen. Und im Prinzip, das ist ja im Prinzip dasselbe in Grün für Saarland. Das würde ich in keinem Fall unterschreiben, weil ich denke, es ist wichtig, dass jedes Bundesland oder auch Deutschland seinen Beitrag leistet. Und man hat hier ja auch eine historische Verantwortung dadurch, dass man als Industrieland insgesamt jetzt natürlich als Deutschland, aber auch im Saarland überdurchschnittlich zu globalen Emissionen beigetragen hat, hat man jetzt auch die Verantwortung, die zu reduzieren. Und ich denke, dass hier das Saarland auch eine Chance hat, also gerade durch den grünen Stahl auch einen Standortvorteil zu behalten und nicht abzugeben, weil im Endeffekt Stahl wird man halt zukünftig auch noch brauchen. Der ist nur begrenzt ersetzbar durch andere Materialien, vor allem wenn es um den Wald nicht mehr gut steht und man Holz vielleicht auch nicht mehr in dem Maße als Ressource zur Verfügung hat. Und deswegen denke ich, dass es halt auch gut ist, hier die Transformation der Stahlindustrie mit auch den guten Arbeitsbedingungen, die man da zum Teil hat, hier zu erhalten und voranzutreiben und nicht am Ende dann stattdessen grünen Stahl aus irgendeiner anderen Region zu kaufen.
Bleiben wir noch kurz beim grünen Stahl. Die Firma SNCF, die französische, das französische Bahnunternehmen, hat hier bei Saarstahl im Saarland Schienen eingekauft, einen mehrjährigen Vertrag abgeschlossen, auch über einen Wert von einem Milliardenwert. Und zwar geht es dort eben um die Herstellung von Schienen, unter anderem aus recyceltem Stahl. Und nach Angaben des Unternehmens sollen dadurch bis zu 200.000 Tonnen CO2-Emissionen jährlich eingespart werden können. Also der Klimaschutz im Saarland hat ja auch schon Leuchtturmpotenzial.
Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Also ich denke, es ist wichtig, dass hier die Transformation der Stahlindustrie auch gelingt, weil das natürlich auch Signalwirkung hat nach außen und auch ein positives Beispiel sein kann. Und gerade in der Stahlindustrie haben wir ja auch eine hohe Arbeitnehmendenbeteiligung. Wir haben eine gute Verankerung der Gewerkschaften, eine gute Mitbestimmung auch der Gewerkschaften in den Betrieben. Und da denke ich, könnte das halt auch ein Projekt sein, was quasi für so ein gesamtgesellschaftliches Transformationsprojekt Potenzial hat.
Inwiefern finden Sie, dass Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit weiterhin im Verhältnis stehen oder auch miteinander funktionieren können? Wir haben ja jetzt gerade das konkrete Beispiel des grünen Stahls im Saarland gehört. Aber sehen Sie da das Risiko von wirtschaftlichen Nachteilen oder Wettbewerbsnachteilen, wenn man den Fokus auf grüne Industrie setzt?
Ja, das ist ja immer so ein Gegensatz, der gerne aufgemacht wird, der vielleicht kurzfristig bestehen mag in einer ganz kurzfristigen Perspektive, aber langfristig sicher nicht. Also zumindest jetzt unter der Voraussetzung, dass CO2-Bepreisung weiterhin existieren wird und das Klimaschutzabkommen nicht völlig außer Kraft gesetzt wird, werden langfristig auf jeden Fall auch Unternehmen einen Vorteil haben, die Klimaschutzmaßnahmen umsetzen und die CO2-neutral produzieren, weil hier eben dann keine Zertifikatspreise oder weniger anfallen werden und dadurch in der Produktion das dann auch günstiger wird. Und dieser Wettbewerbsvorteil wird sich natürlich auch langfristig bezahlt machen. Aber ja, also das ist halt natürlich unter der Voraussetzung, dass auch Klimaschutz weiter international vorangetrieben wird.
Da gab es ja leider einen Dämpfer letztens, dass Donald Trump hat ja angekündigt, dass er oder ist auch schon ausgetreten aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Ist das so ein Trend weltweit, dass Klimaschutz gerade zurückgefahren wird? Sehen Sie eine Gefahr darin?
Ja, also es ist natürlich ein fatales Signal, dass die USA hier aus dem Klimaschutzabkommen ausgestiegen ist. Aber ja, sie sind ja schon mal ausgestiegen. Es wurde dann wieder rückgängig gemacht. Dieses Mal natürlich direkt zu Beginn der Amtsperiode steht natürlich zu befürchten, dass das dieses Mal dann tatsächlich passiert. Und ja, es könnte natürlich auch weltweit eine Signalwirkung haben, aber ich denke auch, dass es ausreicht, wenn der Rest der Welt sich weiterhin hier auch zusammentut und auch für den Klimaschutz aktiv bleibt und hier weiter halt die Treue auch zu dem Abkommen hält. Und dann, denke ich, wird langfristig die USA auch nicht unbedingt Vorteile daraus haben, dass sie hier ausgetreten sind, weil es ja auch keine Ökonomie ist, die unabhängig von allen anderen Staaten auf der Welt besteht, sondern auch in Abhängigkeiten von anderen Staaten auf der Welt agiert und es dann auch für den Export zum Beispiel von Gütern aus den USA langfristig schwierig werden könnte.
Also sollten wir gerade im Saarland jetzt mehr denn je vielleicht auch Klimaschutz betreiben, auch wenn es international vielleicht nicht immer klappt, so wie es eigentlich sollte. Schauen wir uns doch mal nochmal die einzelnen Sektoren an im Saarland, kehren wir nochmal zurück ins Saarland. Sie haben gesagt, Sie haben vor allem beim Sektor der Mobilität an dem Konzept gearbeitet. Was ist denn das Wichtigste, was man tun sollte für die Mobilität im Saarland, für die klimafreundliche Mobilität im Saarland?
Ja, schwierige Frage, ob es jetzt das eine wichtige gibt, weiß ich gar nicht, aber ein großes Handlungsfeld ist halt natürlich der Individualverkehr im Saarland, der ist halt sehr stark ausgeprägt, auch dadurch, dass das Saarland so ein dichtes Autobahnnetz hat und einfach ein dichtes Straßennetz und deswegen die Hemmschwelle relativ niedrig ist, sozusagen ins Auto zu steigen und natürlich auch kulturell so durch die Automobilindustrie der Individualverkehr stark verankert ist. Das heißt, wir haben hier eine sehr hohe Rate an Pkw pro Kopf. Das sind 660 Pkw pro 1000 Einwohner im Vergleich zu 583 deutschlandweit. Und wir haben auch mit die höchste Besitzrate an 3 Pkw pro Haushalt. Also ja, und natürlich auch einen sehr hohen Anteil des Individualverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen. Und das ist natürlich das, was man auch reduzieren müsste, um halt Emissionen zu vermeiden. Natürlich in der Form nicht, dass man jetzt den Leuten verbietet, Auto zu fahren, was ja dann auch immer so als Schreckensszenario aufgemacht wird, sondern ich will das immer umgekehrt formulieren, dass man den Leuten ermöglicht, auch den ÖPNV zu nutzen, eben dass man ihn gut ausbaut, dass man eine gute Erreichbarkeit hat, dass man einen guten und flexiblen ÖPNV hat, der auch für alle nutzbar ist, dass man gut ausgebaute Radwege hat und dadurch halt auch Radverkehr ermöglicht, auch für Familien, für Kinder, zum Beispiel sichere Radwege und dass man eben die Nutzung von anderen Verkehrsmitteln oder eben auch zu Fuß gehen, dass man das ermöglicht und dadurch zu einer Reduktion von Individualverkehr kommt.
Sie haben gerade angesprochen, Maßnahmen für alle und auch Möglichkeiten für alle. Wie können solche Maßnahmen denn konkret aussehen und wie können die so gestaltet werden, dass zum Beispiel einkommensschwächere Gruppen nicht benachteiligt werden?
Ja, also einkommensschwächere Gruppen sind schon mal zum Beispiel dadurch ausgezeichnet, dass sie eine viel geringere Pkw-Besitzquote haben als zum Beispiel das obere Einkommensdezil. Also die haben wesentlich mehr Pkw pro Person zur Verfügung. Das untere Einkommensdezil, da haben ganz viele gar kein Pkw zur Verfügung, also von den unteren 10%. Das heißt, das sind Menschen, die besonders auf den ÖPNV angewiesen sind oder auch auf Radnutzung oder zu Fuß gehen und auch tatsächlich diese Verkehrsmittel halt sehr viel stärker nutzen. Und deswegen ist es halt besonders auch wichtig, dass man einen sozial gerechten und flächendeckenden Zugang zum ÖPNV hat, dass man kostengünstige ÖPNV-Angebote hat, wie jetzt zum Beispiel das Junge-Leute-Ticket oder auch das Deutschland-Ticket. Also da gibt es ja im Saarland dann auch noch das Sozialticket. Langfristig wäre natürlich die Zielsetzung, dass man einen kostenfreien ÖPNV hat, zu dem wirklich dann halt alle Menschen Zugang haben. Das würde vor allem die Mobilität von ärmeren Menschen massiv verbessern. Und wir haben halt auch im Saarland eine sehr hohe Kinderarmut, wesentlich höher als im Rest von Deutschland. Und deswegen ist es auch besonders wichtig, dass man günstige, wenn möglich sogar kostenfreie ÖPNV-Angebote für Kinder, für SchülerInnen schafft. Aber auch Radwege. Auch da muss man mobilitätseingeschränkte Personen, und dazu zählen auch Kinder, mitdenken. Und das bedeutet, man braucht sichere Radwege. Das sind vielleicht baulich getrennte Radwege, wo man wirklich sicher vom Autoverkehr getrennt Fahrrad fahren kann und sich keine Sorgen zu machen braucht.
Also bessere Radwege sind auf jeden Fall schon ein Schritt. Und das heißt, Sie würden sagen, dass Klimaschutz auch soziale Gerechtigkeit bedeutet?
Ja, ich würde Klimaschutz immer sozial gerecht denken. Ich denke, ein großer Fehler von manchen politischen Maßnahmen war es, das nicht gleichzeitig sofort immer zusammenzudenken und zusammen auch zu kommunizieren. Weil ich denke, Klimaschutzmaßnahmen haben ein hohes Potenzial für soziale Gerechtigkeit. Aber gleichzeitig muss soziale Gerechtigkeit halt auch in der Gestaltung von Klimaschutzmaßnahmen mitgedacht werden, damit man sie von vornherein eben so designt, dass sie inklusiv sind, dass sie halt einen Zugang für alle ermöglichen und ein besseres Leben im Endeffekt auch für alle ermöglichen.
Sehen Sie hier Potenzial im Saarland, dass das irgendwie als Vorbild für andere Bundesländer dienen könnte?
Ja, also wenn das gelingen würde, dann natürlich schon. Ich würde schon denken, dass andere Bundesländer sich natürlich auch immer umschauen und immer gucken, was passiert in anderen Bundesländern, und da natürlich schon auch sehr genau hinschauen, genauso wie man das im Saarland auch umgekehrt macht und auch schaut, welche anderen Bundesländer setzen was um, wo kann man sich orientieren, wo gibt's gute Beispiele. Und dementsprechend könnte das Saarland da schon auch eine Vorbildfunktion haben, und das Potenzial sich auch ganz besonders dadurch, dass das Saarland einfach ein sehr kleines Bundesland ist, dass wir hier einfach eine hohe Bevölkerungsdichte haben. Das heißt, wir sind eigentlich so ein suburbaner Raum, nennt sich das. Also wir sind nicht ländlich, sondern wir sind auch nicht komplett urban, also städtisch, aber so ein Mittelding. Und das sind eigentlich die optimalen Voraussetzungen, um eine Verkehrswende zum Beispiel auch umzusetzen und auch damit erfolgreich zu sein, was man auch daran sieht, dass wir hier eine sehr hohe Haltestellendichte haben. Eigentlich die Voraussetzungen sind optimal für eine Verkehrswende.
Wie sieht es denn mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien im Saarland aus?
Die Emissionen im Bereich der Energien, die sind natürlich schon sehr stark zurückgegangen im Vergleich zu 1990. Ich glaube, es sind so 75%, was natürlich vor allem dadurch kommt, dass Kohlekraftwerke abgeschaltet wurden. Der Zubau von erneuerbaren Energien macht halt in der Emissionsbilanz erstmal keinen Unterschied, sondern macht erst dann einen Unterschied, wenn fossile Kraftwerke abgeschaltet werden. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn man jetzt nur auf die Emissionsbilanzen schaut. Aber na klar, auch hier gibt's noch weiteres Potenzial, und auch hier muss auch weiter an der Umsetzung gearbeitet werden. Und und hier könnte man zum Beispiel PV noch stärker auch integrieren auf Neubauten oder auch Windenergie muss man natürlich auch vorantreiben.
Sind denn diese Maßnahmen schon enthalten im jetzt verabschiedeten Klimaschutzgesetz?
Ja, also zum Teil. Also es gibt jetzt keine flächendeckende PV-Pflicht für Neubauten, aber es gibt Maßnahmen, um PV auch umzusetzen.
Jetzt kommen wir zum Thema Schule und SchülerInnen im Saarland. Nämlich ist die Frage, wie können diese sich noch mehr in den Klimaschutz integrieren und selber aktiv werden?
Ja, gute Frage. Also natürlich würde ich sagen, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, aktiv zu werden. Zum einen sind halt natürlich sich irgendeiner Gruppe anzuschließen, wie jetzt Fridays for Future, sich da zu organisieren und Forderungen aufzustellen, die direkt halt auch an die Politik zu richten. Das ist immer eine ganz gute Möglichkeit. Man hat das ja auch gesehen, Fridays for Future hat einiges bewirkt. was halt auch immer eine gute Möglichkeit ist, wenn man jetzt persönlich irgendwo was sieht, was verbessert werden kann, dann kann man das auch immer direkt als Rückmeldung an entsprechende PolitikerInnen geben, vielleicht im Landtag, wenn es um eine Sache geht, die das Land betrifft, oder halt auch in der jeweiligen Stadt oder auch in der Verwaltung. Und ja, ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, dass halt solche Rückmeldungen, die dann von Personen kommen oder auch von SchülerInnen, von BürgerInnen kommen, dass die schon gehört werden und dass halt das auch schon was bewirken kann, weil oft ist es so, dass Perspektiven von SchülerInnen, von Kindern, aber auch von anderen Gruppen, die jetzt vielleicht in der Politik nicht so repräsentiert sind, häufig untergehen und beziehungsweise Leute, die jetzt in der Verwaltung arbeiten, diese Perspektive ja nicht haben und deswegen auch die Probleme nicht sehen, die vielleicht diese Gruppen haben. Und wenn man dann mal einfach die konkret drauf anspricht und sagt, guck mal, das und das könnte man verbessern, dann kann es auch sein, dass es bisher einfach bloß nicht bewusst war, dass es das Problem gibt und dass man damit schon Gehör findet.
Werden junge Menschen denn vernachlässigt in der Politik, was es vor allem auch den Klimaschutz angeht?
Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Was eben schon alleine daran liegt, dass junge Menschen in der Politik unterrepräsentiert sind, was natürlich zum einen eben an der Altersgrenze im Wahlrecht liegt, aber nicht nur daran, man sieht ja auch im Bundestag, aber auch in den Landtagen, in den Kommunalparlamenten sind bestimmte Gruppen überrepräsentiert. Das sind nicht nur die Juristen, wo man das immer im Bundestag schön hört, aber es sind auch Männer, die ja 2/3 eben im Bundestag ausmachen. Es sind auch bestimmte Altersgruppen, gerade auf kommunaler Ebene sind ja die Stadträte, funktionieren halt meistens ehrenamtlich. Das heißt, es sind keine bezahlten Positionen. Und das hat wiederum zur Folge, dass da häufig nur Rentner vertreten sind oder überwiegend RentnerInnen, weil Menschen, die sich quasi in der Mitte des Lebens befinden oder auch in der Ausbildung, häufig keine Zeit haben, sich in solchen Ämtern zu engagieren. Und dementsprechend fehlt halt auch diese Perspektive, weil eigentlich weder die Kinder und die SchülerInnen vertreten sind, noch deren Eltern, weil die auch keine Zeit haben, sich ehrenamtlich in der Politik zu engagieren. Und das ist eine Repräsentationslücke. Also ist eigentlich ein Versagen ein Stück weit auch von der repräsentativen Demokratie, die ja den Anspruch hat, eigentlich alle Bevölkerungsgruppen zu repräsentieren.
Also ist es vor allem wichtig, dass sich junge Menschen engagieren, um sich eben Gehör zu verschaffen in der Politik. Also das ist Ihr größter Tipp an die jungen Menschen?
Ja, ich würde sagen, sich nicht unterkriegen lassen, sondern auch sich bewusst zu machen, dass die eigene Stimme was wert ist und dass die eigene Stimme genauso viel wert ist wie jede andere Stimme, die in der Politik gehört wird und die tagtäglich vielleicht irgendwo repräsentiert ist und laut ist. Und nur weil junge Menschen weniger sichtbar sind, heißt das nicht, dass ihre Stimme weniger wert ist, sondern sie haben genauso wie jeder andere auch ein Anrecht darauf, gehört zu werden. Und ja, und dafür sollten junge Menschen einstehen, aber ich würde mir natürlich auch wünschen, dass dafür auch mehr ältere Menschen einstehen und vielleicht auch Personen mehr einstehen, die die entsprechende Macht in der Politik haben.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Es war eine sehr interessante Diskussion, ein sehr interessanter Austausch über das Thema des Klimawandels und was man dagegen tun kann.
Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und wir freuen uns natürlich auch immer über eine Rezension bei allen gängigen Podcast-Plattformen und freuen uns auf das nächste Mal.
Und das wird eine Folge sein, in der wir nochmal ein Fazit ziehen über alle insgesamten Folgen.
Bis dahin. Tschüss.
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 Eine Produktion von Go4Marketing im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes.